Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Carina Schäuble und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Deutschland. Das Frühjahrsgutachten der Wirtschaftsweisen und ein nach oben korrigiertes BIP in Q1. Eurozone. 50% Zollandrohung bewegt den Markt. Und wir blicken kurz auf Wahlen in Rumänien und Polen. USA. Rating-Herabstufung durch Moody's und Trumps Big Beautiful Bill sowie Großbritannien mit gestiegener Inflation. Hallo lieber Uli, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Hallo Carina, grüße dich.
Ich grüße dich auch und ich würde direkt gern, wie so häufig, mit Deutschland starten. Da hatten die Wirtschaftsweisen ihr Frühjahrsgutachten publiziert und es hat jetzt nicht wirklich verwundert, dass sie wie viele andere zuletzt die eh schon niedrige Prognose weiter reduziert haben und nun von einem 0% Wachstum ausgehen. Und die benannten Probleme siehst du vermutlich ganz ähnlich, also Bürokratie und lange Genehmigungsverfahren bremsen das Wachstum aktuell und auch die unberechenbare Zollpolitik der USA belastet unsere exportorientierte Wirtschaft. Und sie äußern insbesondere Sorge, dass das umfangreiche Fiskalpaket in Konsum versandet und fordern zum Beispiel, dass 10% des Kernhaushalts in Investitionen fließen müssen. Kritisiert wird auch, dass Strukturwandel mit Subventionen aufzuhalten versucht wird. Also das sehen sie auf Dauer nicht wirklich erfolgreich und wünschen sich stattdessen Förderung neuer Geschäftsmodelle und Berufe. Wie viel Umsetzungsantrieb entsteht denn durch dieses Frühjahrsgutachten? Dürfen wir davon ausgehen, dass die Regierung sich die Inhalte zu Herzen nimmt?
Schwierig, Carina. Wir haben ja schon an verschiedener Stelle auch Vorschläge gesehen, was in Deutschland zu tun ist. Ich glaube, wir haben hier insgesamt kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Und wir reden immer über die gleichen Themen, die da sind. Bürokratie, hohe Energiepreise, Fachkräftemangel. Die Dinge sind einfach bekannt, warum unser Potenzialwachstum so niedrig ist. Die Frage ist, ob die Politik es wirklich schafft, daran etwas zu ändern. Dann bräuchten wir also strukturelle Reformen. Das heißt, es wird nicht nur für alle nur schöne Nachrichten geben, sondern es gibt dann sicherlich auch Umstellungen. Du hast ja schon angedeutet, der Sachverständigenrat hat auch im Grunde genommen darauf hingewiesen, man sollte Gewerbe, Sektoren, Tätigkeiten, die in Deutschland aufgrund von strukturellen Themen dann keinen Sinn mehr ergeben oder deutlich weniger, die sollte man wahrscheinlich auch aufgeben und dann eben die Ressourcen in die Verwendungen lenken, wo wir deutlich profitabler sind. Ob das gelingen wird, ist aus meiner Sicht offen, aber ja, du hast recht, dass der Sachverständigenrat sich da eine lange Reihe von Institutionen einreiht, die für Deutschland auch für dieses Jahr wieder ein Nullwachstum im besten Falle vorausgesehen haben.
Ja, und jetzt kam aber ganz überraschend noch eine Korrektur des BIPs fürs erste Quartal. Also da waren zuletzt, da waren eigentlich 0,2 gemeldet, 0,2% und sei jetzt wohl final 0,4%. Also eine so große Revision ist eher ungewöhnlich, insbesondere weil die Monate davor dann nicht auch gegenkorrigiert wurden. Waren das denn die Vorzieheffekte, die man eben aufgrund der Zollthematik erwarten durfte oder darf? Oder sieht es doch nicht so düster aus, wie zuletzt gedacht?
Ja, also erstaunlicherweise war der Konsum relativ gut. Es waren natürlich Vorzugseffekte aufgrund der angedrohten Zölle in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo einfach mehr produziert, exportiert wurde, sozusagen eine gewisse Vorratshaltung in den Vereinigten Staaten schon vorgehalten wird. Aber es war eben auch der private Konsum, der besser gelaufen ist als erwartet, was wahrscheinlich an Lohnabschlüssen und Ähnlichem liegt. Also insofern war das tatsächlich eine Überraschung, dass das erste Quartal doch so gut gelaufen ist und möglicherweise dann dafür sorgt, dass wir tatsächlich für das Gesamtjahr eine kleine positive Zahl verzeichnen können, wenn nicht aus Amerika, wie gesagt, da noch weitere Zölle und Maßnahmen auf uns zukommen.
Ja, da können wir direkt von Deutschland Richtung Eurozone wechseln, denn das Thema Zölle und USA ist ja noch nicht entschieden, bei weitem nicht. Und gerade vor wenigen Tagen sind dann plötzlich 50% als Aussage von Trump durch die Medien gegeistert. Wie blickst du denn da drauf oder ordne uns da mal die aktuelle Situation ein, bitte?
Ja, tatsächlich hatten wir ja den Eindruck nach dem G7-Finanzministertreffen in Kanada, dass sich die Dinge zum Guten wenden würden. Zumindest sprachen die europäischen Finanzminister von sehr konstruktiven Gesprächen mit ihrem Pendant auf amerikanischer Seite Bessent. Und am Freitag kam dann eben ein Tweet von Donald Trump, dem US-Präsidenten, der sagte, ja, die Europäer bewegen sich hier zu wenig, es geht alles zu langsam. Ich werde Zölle erheben auf europäische Güter, die in die Vereinigten Staaten importiert werden, von 50%, und zwar ab dem 1.6. So, das war natürlich zuerst mal ein Schock. Die Märkte haben auch sehr kräftig reagiert, sowohl auf der Aktienseite wie bei Renten und auch den Währungen. Also es war ein tatsächlicher Hingucker. Mittlerweile hat wohl die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen. Auch das seien sehr freundschaftliche Gespräche gewesen, hört man. Und deshalb sind die Zölle im Moment wieder ausgesetzt. Und es gilt weiterhin diese 90-Tage-Frist, die ja dann am 8. Juli enden wird. Also die Europäer haben da sicherlich ein bisschen Zeit gewonnen, um diese Zölle zumindest kleiner zu verhandeln. Dass sie ganz weggehen, glaube ich eher nicht. Das wird natürlich Wachstum kosten, vor allen Dingen auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel beispielsweise geht davon aus, dass die US-Wirtschaft um 1,5% schwächer wachsen sollte, dass die Inflation deutlicher nach oben geht. Aber auch in Deutschland und Europa wird es natürlich Kosten verursachen, wenngleich hier die Inflation wahrscheinlich sogar negativ betroffen ist, weil wir einfach ja dann Leerkapazitäten sozusagen haben, die wir nicht mehr in die Vereinigten Staaten exportieren können oder zu ganz anderen Preisen. Also insofern ist das kein wirkliches gutes Signal, aber nochmal, noch laufen die Verhandlungen und wir werden sehen, wie sie denn ausgehen werden. Vielleicht noch ein Punkt, Carina, zu dem Thema, den ich ganz spannend fand, beim Internationalen Währungsfonds gelesen habe. Also ich glaube ja, insgesamt reden wir sehr viel über Donald Trump und vielleicht nutzen wir ihn auch an der einen oder anderen Stelle, um unsere eigenen Versäumnisse zu entschuldigen. Und das halte ich für keine gute Strategie. Der Internationale Währungsfonds, wie gesagt, schreibt, dass die nicht tarifären Handelshemmnisse innerhalb der Europäischen Union, also wenn Deutschland mit Frankreich, wenn Spanien mit Italien handelt etc. pp., dass diese nicht tarifären Handelshemmnisse, also das sind dann Beschreibungen von Produkten oder Produktgestaltungen, das sind Anerkennungen von Ausbildungen, Arbeitsmigration und ähnliche Dinge, dass diese einem Zollsatz von 44% entsprechen auf der Seite der Güter und 110 sogar auf der Seite der Dienstleistungen. So, nun mag das etwas hochgegriffen sein, aber selbst wenn es niedriger ist, kostet das natürlich auch und hemmt eben den innereuropäischen Handel. Und der Internationale Währungsfonds schreibt, dass man nicht nur mit einer Zurücksetzung dieser nicht-tarifären Handelshemmnisse die Produktivität stark steigern könnte, sondern man bräuchte nur 2% mehr Handel innerhalb von Europa und könnte damit 20% weniger Export in die Vereinigten Staaten auffangen. Also nochmal, das sind schon sehr beeindruckende Zahlen und vor diesem Hintergrund würde ich wirklich hoffen, dass wir sowohl in Deutschland als auch in der Europäischen Kommission weniger nach außen gucken und sagen, dort sind irgendwelche Schuldigen, die irgendwas tun, was schlecht für uns ist. Zweifellos ist dem so, aber wir haben selbst genug Hausaufgaben zu machen und sollten endlich damit anfangen.
Okay, noch eine Frage zu den Zöllen. Man hat jetzt ja für China gesehen, dass die sich tatsächlich etwas besser geeinigt hatten. Das ist nur eine vorübergehende Einigung, ist auch nur, um weiter zu verhandeln. Aber dort stehen ja jetzt nach diesen über 140 oder um die 140 steht jetzt eine 30. Das sieht jetzt der Markt so ein bisschen als eigentliche Obergrenze. Denkst du, dass sich die EU unterhalb von 30% einigen kann?
Ja, das hoffe ich doch sehr. Also die Amerikaner scheinen bei 10% eine Untergrenze zu setzen. Das sind oder haben die Absprachen, da gibt es ja auch noch kein schriftliches Agreement sozusagen, keine schriftliche Vereinbarung, mit Großbritannien gezeigt. Da sind es 10%. Auf der oberen Seite scheinen es dann die 30 zu sein. Auch hier wieder die 10 Basiszollsatz und dann wird China eben aufgrund von Fentanyl-Exporten besonders in Anführungsstrichen bestraft von den Vereinigten Staaten. Das hält aber die amerikanische Administration nicht davon ab, dann einzelne Sektoren sich nochmal herauszugreifen. Also man hat beispielsweise wieder Drittstaaten gedroht, dass man hier auch die Zölle erhöhen könnte. wenn sie Chips aus China kaufen, namentlich von Huawei, weil das ja Infrastruktur gefährden würde, etc. pp. Also mal schauen, wie es denn dann am Ende sein wird. Die meisten Volkswirte und Analysten gehen heute davon aus, dass wir einen durchschnittlichen, einen effektiven Zollsatz der Vereinigten Staaten irgendwo zwischen 12% und 15% sehen werden. Noch im letzten Jahr, einfach um es zu kalibrieren, hatten wir einen durchschnittlichen Zollsatz von 3%. Also es ist schon erheblich höher, aber es wird voraussichtlich nicht in den Größenordnungen sein, wie wir das jetzt zuletzt mit den Androhungen gesehen haben.
Ja, da sind wir gespannt. Ich will noch ganz kurz bei Europa bleiben, einfach weil da in Rumänien und Polen, dass wir einfach mal kurz noch einen Blick Richtung Rumänien und Polen werfen. In Rumänien gab es schon Präsidentschaftswahlen. Da hat insbesondere der erste Wahlgang für ziemlich Marktbewegung gesorgt beim RON. Tatsächlich hat jetzt der proeuropäische Nikosor Dan gewonnen. Vielleicht kannst du da gleich noch ganz kurz was dazu sagen zu der Euro-RON-Entwicklung. Und dann wird es jetzt spannend, am kommenden Wochenende, 1. Juni, gibt es Wahlen in Polen. Und da ist noch die Frage, ob jetzt Trzaskowski gewinnt oder Nawrocki. Und Nawrocki ist PS, und wenn die PS eben gewinnen würde, dann könnte man eher von einer Destabilisierung der Regierung, nicht ausgehen, aber die Gefahr bestünde. Und deshalb, vielleicht kannst du da auch noch ein paar Worte zu verlieren als Einordnung, bitte, Uli.
Ja, klar. Also Rumänien, erster Wahlgang, tatsächlich Anfang Mai war das, ist die Währung doch, wenn ich sage, böse unter die Räder gekommen. Aber es ist schon eine deutliche Schwäche gewesen gegenüber dem Euro. Mittlerweile, nach den jetzt vollzogenen europafreundlichen Wahlen, hat sich das doch sehr relativiert. Also die Notenbank hatte den Loi oder RON immer unter 5 gehalten zum Euro. Er ist dann auf 5,12 raufgeschossen. Mittlerweile hat es sich also wieder bei 5,06, 5,05 so in etwa eingependelt. Ja, wir haben jetzt offensichtlich dort eine europafreundliche Regierung. Nichtsdestotrotz wird das, was Rumänien schon die ganze Zeit möchte, nämlich in die Europäische Währungsunion einzutreten, nicht einfacher werden. Das Haushaltsdefizit ist einfach zu groß. Im letzten Jahr 9,3%. In diesem Jahr wird es voraussichtlich bei 7,5 liegen. Also da hat Rumänien tatsächlich noch einige Hausaufgaben zu erledigen, um die Kriterien überhaupt für einen Euro-Eintritt zu erreichen. In Polen sind wir sicherlich von dem Wunsch überhaupt, den Euro übernehmen zu wollen, ein Stück weit entfernt, weil es ja doch, das hat man ja jetzt auch im ersten Wahlgang gesehen, einige nationalistische Tendenzen, um es vorsichtig auszudrücken, in unserem Nachbarland gibt. Denn es ist ja nicht nur so, dass der Kandidat der PiS-Partei gar nicht so stark hinter dem europafreundlichen Kandidaten gelegen hat, sondern dass es eben auch weitere nationalistische Parteien gegeben hat, die ganz namentlich Stimmen eingefahren haben. Und die Frage ist jetzt, wo, auf welche Seite fallen bei der Stichwahl natürlich diese Stimmen. Die Umfragen deuten im Moment wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen an. Es geht um 47% versus 47%. Also es wird am kommenden Sonntag ausgesprochen spannend werden, wer in Polen diese Wahlen gewinnt. Und ja, wenn Nawrocki, der PiS-Kandidat, gewinnt, wird er die Regierung wahrscheinlich nicht destabilisieren, aber er wird eben weitere Vorhaben verhindern können, denn die Gesetze müssen vom Präsidenten unterschrieben werden. Und der kann diese durchaus blockieren. Sie könnten dann mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament wieder aufgehoben werden. Aber die hat Donald Tusk eben oder Tusk eben nicht. Und insofern kann er weitere Vorhaben, Reformen blockieren. Und da sind ja auch noch einige Staatsrechtsreformen beispielsweise, die ja Gelder der EU aufhält, die sonst an Polen ausgezahlt werden könnten. Einiges ist schon ausgezahlt, aber da guckt die EU eben weiterhin drauf, und insofern wird das, glaube ich, für Polen und auch für die Europäische Union keine unentscheidende Wahl werden am nächsten Sonntag.
Okay. Ja, danke. Dann lass uns über den Teich rübergehen und in die USA blicken. Da hatte kürzlich nun Moody's als dritte große Ratingagentur die USA herabgestuft und ihr die Bestnote entzogen aufgrund von zu hoher Staatsverschuldung. Kurz darauf hatte jetzt das, also unabhängig davon, das Repräsentantenhaus nach langem Ringen einer Steuersenkungsvorlage zugestimmt. Das ist Trumps Big Beautiful Bill. Da waren jetzt 215 Stimmen dafür, 214 Stimmen dagegen. Also ein Republikaner, der tatsächlich mit Nein gestimmt hatte, der meinte, es sei eine tickende Schuldenbombe. Also noch muss es durch den Senat. Wir haben da jetzt noch keine finale Veröffentlichung sozusagen. Aber wie würde es denn die US-Wirtschaft, wie würde es die anschieben? Gäbe es da wirklich einen neuen Schub draus oder was sind vielleicht auch die Gefahren?
Ja, bei über 120% Schulden aus Bruttoinlandsprodukt und einem voraussichtlichen, so zumindest prognostiziertes Congressional Budget Office, Defizit pro Jahr von 6-7%, wundert man sich, dass die USA überhaupt noch ein so gutes Rating hat. Es wäre, wenn andere Länder solche Zahlen aufweisen würde, sicherlich deutlich tiefer. Insofern hat die Entscheidung von Moody's, da ist ja schon die dritte, also beide anderen großen Ratingagenturen waren ja schon tiefer, hat das nicht wirklich überrascht. Aber es hat nochmal den Fokus auf die amerikanische fiskalische Situation gelenkt und der Kapitalmarkt scheint auch nicht ganz entspannt zu sein bei dieser Fragestellung, denn es gibt ja auch aufgrund der Zölle und der Diskussion um Mar-a-Lago-Akkord, also wo man versuchen will, den Dollar zu schwächen, durchaus immer wieder Gerüchte, andere Länder, die große Währungsreserven im US-Dollar hätten könnten, diesen eben abstoßen. Da glaube ich ehrlich gesagt nicht an einen Big Bang, sondern glaube, dass das über Zeit passiert, dass eben auslaufende Anleihen möglicherweise nicht mehr in der Weise angelegt werden, wie es vielleicht in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. China tut das ganz sicher heute schon. Und Japan, ja, wenn die Zinsen in Japan weiter steigen, wenn die Differenzen einfach zu den USA kleiner werden, dann lohnt es sich auch für Japaner irgendwann nicht mehr in US-Treasuries zu investieren, beziehungsweise diese überhaupt zu halten. Und dann könnte also ein einfaches solches Rechenkalkül dazu führen, dass man weniger US-Schulden kauft. Die USA müssen in diesem Jahr 9,2 Billionen US-Dollar refinanzieren. Also Schulden, die auslaufen und sozusagen gerollt werden müssen. Dazu kommen nochmal 2 Billionen Haushaltsdefizit. Also das sind schon gewaltige Zahlen, die da aufgenommen werden. Und wie gesagt, wenn manch ein Schulter dann nicht mehr, manch ein Gläubiger nicht mehr ganz so bereitwillig diese Titel kauft, dann könnte auch die Risikoprämie ein Stück weit steigen. Das Budget feuert diese ganze Situation eben noch weiter an, weil die Schulden voraussichtlich noch weiter steigen werden. Es ist ja auch weitere Anhebung der Schuldengrenze und so weiter mit dort einverhandelt worden. Steuersenkungen hattest du schon angesprochen. Ja, deswegen braucht man ja die Zolleinnahmen, die wir vorhin schon besprochen haben. Deshalb gibt es ja auch Dodge, um hier Einnahmen bzw. Ausgaben zu begrenzen. Aber das reicht wahrscheinlich alles nicht. Also werden die Schulden der Vereinigten Staaten voraussichtlich weiter nach oben tickern. Die Regierung hofft, dass sie das Haushaltsdefizit auf 3-4% gedrückt bekommt. Es gibt aber einige Stimmen, die auch glauben, dass es eher noch weiter, also von den Schätzungen des CBO, was ja schon bei, hatte ich vorhin gesagt, 6-7% liegt, noch weiter nach oben geht. So, wie gesagt, das führt zu Nervosität. Wir sehen, dass die 30-jährigen US Treasuries mittlerweile über 5 notieren. Wir sehen auch, dass die 10-jährigen deutlicher über die 4,5, die ja so als Haltelinie von Donald Trump angenommen worden waren, gestiegen sind, also die Renditen. Mal schauen, wie lange das alles gut geht und in welche Richtung es läuft. Aber ich würde schon erwarten, dass wir in Zukunft etwas höhere Risikoprämien auch auf den US Treasury sehen werden.
Ja, ich glaube, kürzlich sind 20-jährige Staatsanleihen gar nicht so gut gar nicht so massiv vom Markt aufgenommen worden. Vielleicht sind das schon die ersten Effekte, wo sich Externe zurückhalten, oder?
Ja, aber das haben wir in anderer Hinsicht auch, in anderen Ländern eben auch gesehen. Aber ja, es ist natürlich so, dass wenn Gläubiger ausfallen, dass es dann sicherlich schwieriger wird und eine gewisse höhere Risikoprämie erfordert, wenn man diese Auktion unterbringen kann. Es ist natürlich, wie gesagt, ein gewaltiges Volumen, was da auch ansteht. Die Fiskalpolitik der derzeitigen Administration deutet nicht darauf hin, dass man hier wirklich konsolidieren möchte.
Und diese Big Beautiful Bill, jetzt durch den Senat zu bekommen, das wird nicht vor Juli erwartet, habe ich gelesen, oder?
Ja, dass die Administration wünscht sich, dass dieser Bill am 4. Juli, also dem Nationalfeiertag, unterschrieben werden wird. Es gibt aber alleine 7 republikanische Senatoren, die schon Einspruch erhoben haben und jetzt nicht gänzlich blockieren wollen, aber Änderungswünsche haben. Und da wird es sicherlich noch die ein oder andere Verhandlung geben, möglicherweise auch die ein oder andere Sitzung, wo dann Senatoren freundlich ins Weiße Haus gebeten werden, um dort nochmal in Anführungsstrichen den Ernst der Lage erklärt zu bekommen. Also mal schauen, ob das gelingt bis zum 4. Juli oder ob die Verhandlungen dann doch etwas länger dauern.
Okay. Auch wenn wir jetzt schon ein paar mehr Länder als vielleicht das ein oder andere Mal besprochen haben, ich würde gerne noch einen ganz kurzen Blick Richtung Großbritannien werfen. Also da ist die britische Inflation nämlich im April stärker als erwartet auf 3,5% gestiegen. Und das nach 2,6 im März noch. Anfang Mai hatte die Zentralbank die Leitzinsen gerade gesenkt. Und jetzt ist so die Frage, die ich mir stelle, war das vielleicht zu voreilig oder können die Briten diesen Wert als einmaligen Ausreißer werten, weil halt da war Ostern im April, Flugpreise gestiegen, also vielleicht ist es wirklich nur ein Ausreißer. Was meinst du?
Ja, ich glaube, es liegt vor allen Dingen an den Energiepreisobergrenzen, die doch kräftig um 6,4% angehoben worden sind. Das liegt einfach daran, dass Anfang des Jahres die Preise für Gas und auch Öl noch sehr viel höher lagen als heute. Also diese Steigerung werden wir in der Weise sicherlich nicht mehr sehen. Der Markt hatte eine Erhöhung der Inflation erwartet, wenn auch nicht ganz so stark, wie wir es jetzt gesehen haben. Also von 2,6 auf 3,3. Wir hatten jetzt 3,6% und oder 3,5 und 3,8 in der Kernrate. Also es war ein bisschen höher, als das erwartet worden war, aber es geht schon so in die Richtung. Und insofern erwartet der Markt auch weiterhin 2 Zinssenkungen der Bank of England. Das Wachstum ist relativ schwach und die Inflation wird sich sicherlich nicht mit der Geschwindigkeit fortsetzen übers Restjahr. Deswegen würde ich das doch eher als einmaligen Ausreißer jetzt bezeichnen wollen und glaube, dass die Inflationszahlen sich von hier wieder zurückbilden.
Okay. Ja, vielen lieben Dank, Uli, für deine Einblicke, wie immer. Und Ihnen fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Danke.